Hallo und herzlich willkommen zu Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Patrick Stümpfle. Er ist SHK-Handwerker und Berufsschullehrer in Kempten und mit Dr. Hendrik Hunold. Er ist Fachanwalt für Baurecht und liefert in unserer Sendung regelmäßig Rechtstipps für SHK-Handwerker. Hört gerne selbst rein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Best of SHK Show. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Patrick, wir sprechen über das letzte Installateurfrühstück am vergangenen Freitag. Erzähl mal, was war genau Thema?
Thema ging eigentlich darum, kann ich einen Monteur von außerhalb, also das heißt, der nicht in unserem Gewerk ist, in einem dreimonatigen Bootcamp im Endeffekt die Wärmepumpe einbauen lassen danach. Es war ein interessantes Thema auf jeden Fall.
Das heißt, jemand, der jetzt mit dem Handwerk noch nichts zu tun hatte, könnte in eine dreimonatige Ausbildung gehen und dann Wärmepumpen zu installieren.
Genau, also es gibt ja ein Schreiben eben von einigen Herstellern auch und auch von der Bundesregierung. Mhm. Da ist es ja nicht nur, dass das jetzt nur von der Regierung kommt, sondern es sind ja auch Hersteller, die haben ein Schreiben raus. Das ist dann auch bei uns in der Gruppe eben rausgekommen und da hat man das einfach auch mal durchgelesen im Endeffekt im Vorfeld. Und da ist es so, dass man in drei Monaten, deswegen Bootcamp heißt auch wirklich so Bootcamp, tatsächlich nicht, dass es falsch ist, sondern es soll so heißen, das ja. Bootcamp im Endeffekt, ähnlich wie damals diese PV-Monteure, also reine Wärmepumpenmonteure, ob ich das bringe. Und das hat eigentlich in unserem Installateursfrühstück dann ja sehr zur regen Diskussion angeregt.
Ja, dann gehen wir doch mal näher drauf ein. Wie waren denn die Meinungen der Teilnehmer zu diesem Bootcamp, wenn es denn wirklich so heißen soll?
Ja, also es ging natürlich schon mal los, weil die Lena hat gesagt, also die Lena, die Klempnerin aus Hamburg, Lena Hinz, kennen wir ja auch aus Instagram und Facebook, ja. Ist sehr, sehr gut und die hat sich sehr auf dieses Thema gefreut. Das war auch ihr Thema schlechthin. Sie hat es mega aufgeregt, dass man sowas natürlich nicht machen kann. Ganz einfach aus dem Grund, es geht einfach so, wir haben einfach nur eine Wärmepumpe aufzustellen, damit ist es ja nicht getan. Das heißt, man muss eigentlich im Endeffekt auch schauen, dass ich das, ja ich sag mal, die Hydraulik im Endeffekt richtig beachte. Es sind ja immer irgendwelche Sachen, die wir unvorgesehen haben, im Endeffekt mal irgendwelche Rohrleitungen, irgendwelche Fußbodenheizungseinstellungen oder wie auch immer. Und da hat sie also gesagt, das ist also nicht möglich, von außen jemanden im Endeffekt in drei Monaten das einfach nur, weil nur eine Wärmepumpe aufstellen, bedeutet ja nicht, dann funktioniert das, weil es muss ja das ganze System im Haus an die Wärmepumpe angepasst werden. Weil sonst haben wir eher das Problem, dass wir dann eigentlich schlechte Zahlen haben und dann ist eigentlich im Umkehrschluss eher das Negative. Das heißt, dann wird die Wärmepumpe verteufelt als Stromfresser und dabei kann die Wärmepumpe gar nichts dafür, weil die Wärmepumpe, das haben wir auch allgemein in allen Gesprächen, also alle haben das auch klar gesagt, die Wärmepumpe kann, wenn möglich, auch mal gerne als Grundlast sozusagen funktionieren, aber dann muss ich es halt richtig einbauen. Und deswegen war das ganz, ganz wichtig für uns, dass wir einfach gesagt haben, nein, einfach nur einen Monteur hinzustellen und zu sagen, es könnte da draus jetzt einer in drei Monate einbauen, das funktioniert nicht, weil dazu kennt er die ganzen anderen Geschichten nicht. Hat sich aber da draus auch dann rausgespiegelt, also da hat der Tobi Wild uns was draufgebracht, ist ja von Cosmo im Endeffekt, auch der wohl mit dabei ist, hat uns dann erklärt, es wäre ja ganz cool, wenn wir diese dreimonatige Ausbildung nicht für Außenstehende, sondern für unsere eigenen Monteure, weil es gibt tatsächlich auf dem Markt, und das haben wir dann auch alle festgestellt, also auch im Gespräch festgestellt, es gibt tatsächlich nicht eine Ausbildung, es gibt zwar Schulungen von den einzelnen Herstellern, aber dann ist es immer gerätespezifisch, aber nicht komplett auf alles. Das heißt, hier wäre es ganz gut, wenn man da nachbessern würde und im Endeffekt diese dreimonatige Ausbildung sozusagen unseren Monteuren, die schon vor Ort sind und die ja eher Angst haben, weil es gibt ja viele Betriebe, die auch Angst vor Wärmepumpen haben, im Endeffekt dann die in so eine Art dreimonatige oder je nachdem, muss jetzt nicht vielleicht drei Monate sein, aber ich sag mal in eine Nachschulung, Nachausbildung sozusagen machen und daraus den im Endeffekt noch zertifiziert für einen, ja ich sag mal, Wärmepumpenspezialist.
Dieser Vorschlag, der klingt jetzt im ersten Moment gar nicht schlecht. Ich meine, ihr macht ja nicht umsonst 3,5 Jahre diese Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK, um eben diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Ich stelle mir jetzt auch schwierig vor, da als Neuling 3 Monate in eine Schule zu gehen, in ein Institut und dann bin ich verantwortlich, die Wärmepumpe da einzubauen, damit die Heizung da funktioniert. Stelle ich mir sehr schwierig vor. Was gäbe es denn noch für Alternativen, die man sich vorstellen könnte, neben dem, was du jetzt gesagt hast, dass es noch eine weitere Fortbildung für die bestehenden Monteure gibt? Habt ihr noch irgendwelche Ideen, wie dieser Wärmepumpenausbau noch beschleunigt werden kann?
Ja, also es ging auch ganz einfach um dies. Da konnte ich natürlich dann mitreden, auch im Schulsystem. Also das heißt auch mehr hier ins regenerative Energienbereich. Das habe ich dann auch eben mitbekommen, dass in, also im Verhältnis zu anderen Schulen tatsächlich die einige Schulen mehr Wärmepumpen schulen, andere weniger. Aber auch hier ist wieder rauskommen, dass es tatsächlich auch ein bisschen an den, ja, ich sag mal, an den Fachkräften der Lehrer mangelt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Lehrer jetzt schlecht sind. Nein, das wollen wir gar nicht sagen. Aber das Problem ist, auch hier fehlt halt im Endeffekt ein bisschen die Erfahrungswerte der einzelnen Berufsschullehrer. Und das noch mehr in die Ausbildung zu machen, musste aber ich persönlich, auch der Lena dann gleich wieder, kam ja auch ein bisschen die Diskussion zwischen Lena und mir dann raus, im Endeffekt gleich sagen, wir haben gar nicht die Zeit und deswegen bevorzuge ich eigentlich so eine Nachausbildung, wie man es jetzt genau nennen will, auf jeden Fall für das Ganze natürlich viel, viel besser. Und ich denke, es muss in Zukunft natürlich was gemacht werden und vielleicht kommt ja der ein oder andere Hersteller auch drauf und sagt, okay, wir machen mal eine Schulung an Wärmepumpen allgemein und nicht nur unbedingt an seinen eigenen Geräten, weil oft ist es ja so, ich mache nur, wenn ich an so einer Schulung bin für Wärmepumpengeräte, das kam auch in dem Gespräch eben raus, dann wird immer nur, ja, wie diese Einstellung in der Wärmepumpe selber ist, aber der Anschluss ans Haus selber oder dieses, das fehlt also tatsächlich überall. Und es ging dann auch um die Österreicher, also wir sind ja nicht nur, wir sind ja im Dachunternehmen sozusagen unterwegs. Ja. Die Österreicher haben sowas Ähnliches jetzt vor mit ihrer Wirtschaftskammer und ich finde das eigentlich ganz cool und deswegen war es auch ganz gut, dass wir da auch uns unterhalten haben. Also da haben uns dann die Österreicher ein bisschen auch erklärt, dass es bei ihnen in ihrer Struktur auch langsam angekommen ist und als weiter Fortbildungsmaßnahme, wie gesagt, kommt und ich hoffe, dass wir das in Deutschland auch hinkriegen.
Sprichst du dann da von der Herstellerseite, dass sich die Hersteller ja nicht zusammenschließen, aber da schon vielleicht gemeinsame Standards definieren und dann vielleicht eine gemeinsame Schulung machen? Wie schließe ich denn Wärmepumpen generell an? Was gibt's für Tipps und Tricks für alle Wärmepumpen, nicht nur für spezielle Modelle? Ist das das, was du jetzt gerade angesprochen hast?
Genau, das ist so der Punkt. Also wir wollen halt in wirklich in Zukunft, dass im Endeffekt das herstellerneutral wird. Also was natürlich schwierig ist, weil irgendjemand muss es auch zahlen, auch ganz logisch. Aber ich sag mal, nein, also es ist auf jeden Fall herstellerneutral und das ist ja auch ganz entscheidend, weil Wärmepumpen funktionieren ja im Endeffekt auch immer im Grundprinzip gleich und das ist mal völlig egal, welcher Hersteller das ist, ob das jetzt von Firma Weiland ist oder wie gesagt von einer anderen Firma. Im Endeffekt ist es ja immer herstellergleich und ich denke mal, wir werden in naher Zukunft einfach darüber wirklich hin müssen, um dieses, ja, ich denke, diese Problematik, was kommen wird, dass viele Wärmepumpen eingebaut sind, die definitiv einfach schlechter als COP-Zahlen bei 3 sind und damit im Endeffekt einfach dann als, ja, ich sag mal, als Energievernichtungsmaschinen beschimpft werden, obwohl sie eigentlich hydraulisch falsch angeschlossen sind und die Wärmepumpe an sich nichts dafür kann, weil die gleiche Wärmepumpe im Haus nebenan vielleicht bessere Zahlen hat, weil sie einfach hydraulisch besser abgeglichen ist. Und ich denke, da sollten wir langsam, auch die Hersteller sollten da langsam denken, dass wir vielleicht nicht nur immer auf die Wärmepumpen gehen, sondern auch wirklich mal so richtige Montageanlagen bauen.
Patrick, fass es noch einmal ganz kurz zusammen, dein Fazit zu diesem Installateurfrühstück. Ihr wart euch ja relativ einig in der Grundthematik, aber fass es nochmal kurz zusammen, was sind so für dich die wichtigsten Kernaussagen?
Also mein Fazit war einfach, dass wir es nicht gut finden, dass wir von außerhalb irgendjemanden in 3 Monate ja schulen, weil das gar nicht, das hast ja du auch schon gesagt, das gar nicht möglich ist. Das war das Hauptfazit. Und der zweite Punkt eben, was ist, viele Firmen haben auch einfach Angst davor, Wärmepumpen hundertprozentig richtig zu montieren, weil sie einfach nicht die Erfahrung haben, nicht die Möglichkeit, und das ist mein Fazit eigentlich schlechthin, nicht die Möglichkeit haben, Erfahrung zu bekommen, das heißt eine Schulung zu bekommen. Man bekommt zwar Schulung auf die einzelnen Anlagen, aber nicht auf das Ganze. Und ich glaube, das sollte in Zukunft auch besser werden. Und da aus diesem Tenor kam dann auch schon das Thema fürs nächste Mal.
Ja, jetzt hast du es wunderbar angeteasert, Patrick. Nächstes Frühstück am 7. Oktober, wieder um 6 Uhr bei Clubhouse. Worum wird's gehen?
Ja, es geht also hauptsächlich darum, wie sieht der momentane Markt aus? Wie verändert er sich? Ist es wirklich so? Also es ist ja auch bei uns in der Gruppe, also wir haben ja auch jetzt das Installateursfrühstück, das finde ich auch so super langsam auch integriert bei uns ein bisschen mit in die Heizungsbaus-Leidenschaftsgruppe. Sieht einfach daran, dass der Timo Kannengießer jetzt also ständiges Mitglied bei uns wird. Also das heißt, er wird auch wirklich alle Freitage mit dabei sein.
Cool.
Das heißt, wir werden auch einige Fragen in Zukunft einfach das auch mal vergrößern. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich denke, ich finde diese Zusammenarbeit mit dem Herbert einfach perfekt. Und ich denke, dass wir in unserer Fachgruppe, also Fachgruppe heißt, wir haben bei den Heizungsbaustellenschaften eine eigene Fachgruppe für Unternehmen. Mhm. Und dieses werden wir miteinander verbinden. Und das finde ich eigentlich auch perfekt, weil das ist echt, echt super, dass wir auch die Unternehmen. Und da kommt es, wie sieht der Markt in Zukunft aus? Die Frage ist seit letzten Montag online. Die Fragen an die Unternehmen, haben sie wirklich Probleme? Oder ist es so, dass sie, der Markt sich überhaupt nicht verändert, jeder immer noch voll ist? Weil ich habe eins halt festgemerkt, bei mir, ich bin ein relativ kleines Unternehmen, wir beschäftigen eigentlich uns nur auf den kleinen Bereich und dieses sozusagen Ausbauunternehmen oder sonst was, die haben langsam immer weniger Arbeit, geschuldet einerseits wegen dem Rohstoffmangel, andererseits aber auch große Projekte werden zurück, noch Hausneubau, es war auch ein sehr interessantes Gespräch, Hausneubau wird auch zurückgestuft, das muss man auch dazu sehen. Und wie sieht es dann für unsere großen Unternehmen aus? Merken die das langsam, dass einfach das weniger ist? Das ist so unser Thema fürs nächste Mal. Das heißt, wie sieht der Markt in Zukunft aus? Verändert er sich oder bleibt es gleich? Kriegen es große Unternehmen oder eher kleine Unternehmen mit? Das ist unser Thema fürs nächste Mal.
Patrick, vielen lieben Dank dir für deine Einschätzung zum letzten Frühstück, für den Teaser aufs nächste Frühstück, da die Empfehlung. Einschalten nächste Woche Freitag am 7.10. ab 6 Uhr bei Clubhouse das Installateurfrühstück. Patrick, vielen lieben Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Hallo Herr Hunold.
Hallo Herr Hermannsdörfer.
Herr Hunold, wir sprechen heute über die Trinkwasserverordnung. Verordnung ist ja immer, klingt zumindest relativ trocken. Ganz zu Beginn, was regelt diese Trinkwasserverordnung überhaupt?
Da stellen Sie dem Juristen ja die richtige Frage. Die regelt eher so technische Inhalte. Also wie, ich will es mal ganz vereinfacht darstellen, wie Trinkwasserleitungen und Rohre beschaffen sein müssen, dass im Endeffekt bei Ihnen aus dem Wasserhahn unter der Dusche oder wenn Sie sich die Zähne putzen, so eine Wasserqualität ankommt, dass Sie nicht Angst haben müssen, Ihnen fallen die Zähne aus oder die Zahnbürste bricht ab oder Sie kippen ohnmächtig in der Dusche um. Also die Trinkwasserverordnung soll eine Wasserqualität sicherstellen, dass keinem was passiert.
Okay, das ist doch schon mal gut. Gute Trinkwasserqualität ist wichtig. Jetzt ist die Frage, wie kommt der SHK-Handwerker da dazu oder wie spielt der SHK-Handwerker da mit? Muss der SHK-Handwerker diese Trinkwasserverordnung überhaupt beachten? Welche Rolle spielt das im Arbeitsalltag? Klären Sie uns da doch mal ein bisschen auf.
Ja, der Gag bei diesen Verordnungen ist ja immer der, zum Beispiel auch bei der Energieeinsparverordnung, die ist immer von denjenigen einzuhalten, an denen sich diese Verordnung richtet. Also es muss da so ein Adressat geben. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch die Straßenverkehrsverordnung. Ja. Die richtet sich auch nur an den Verkehrsteilnehmer, also an Sie oder an den Handwerker als Autofahrer. Wenn Sie also nicht im Auto sitzen, dann gilt die auch nicht für Sie. Und wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem Privatgrundstück im Garten rumgurken, ohne Führerschein, kann Ihnen das auch ziemlich egal sein. Und jetzt übertragen auf die Trinkwasserverordnung zum Beispiel, brauchen Sie immer einen sogenannten Usi, das ist ein Unternehmer oder sonstiger Inhaber einer Wasserversorgungsanlage, also der muss das sein. Und nur wenn diese Person, die sich mit der Trinkwasseranlage beschäftigt, also dieser Usi ist, dann gelten auch die Regelungen. Und dann ist vereinfacht gesagt, Ihr Unternehmer oder der Handwerker muss die dann beachten, wenn er halt dieser Usi ist. Und das ist in der Regel nicht leicht zu beantworten.
Okay. Jetzt ist ja trotzdem der Handwerker für die Trinkwasserinstallation verantwortlich. Der kann ja dann trotzdem nicht einfach auf gut Glück irgendwas machen, sondern muss sich ja trotzdem an irgendwelche Regeln halten, oder? Ist das dann die Trinkwasserverordnung oder ist das dann nochmal was anderes?
Ja, das ist so der rechtliche Kasus Knaxus. Also technisch ist es momentan so geregelt, dass die Trinkwasserverordnung ganz vereinfacht sagt, die Trinkwasserinstallation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet werden. Also das, was üblicherweise so da einzuhalten ist. Und der Handwerker muss ja auch nach seinem Bauvertrag, den er hat, die allgemein anerkannten Regeln der Technik einhalten. Also schon allein deswegen dürfte es überhaupt keine Differenzen geben zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung und zu den Pflichten des Handwerkers. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen der Irrtum her, dass alle Handwerker irgendwie jetzt denken, boah, ich muss die Trinkwasserverordnung beachten und so. Ich glaube, der Punkt liegt eher darin, dass diese Trennung nicht so klar durchgehalten wird.
Also im Endeffekt so arbeiten, wie man es gelernt hat in der Ausbildung, in der Arbeit, bei Fortbildungen, dann arbeitet man schon richtig und muss sich gar nicht großartig um die Trinkwasserverordnung kümmern, sondern arbeitet einfach so, wie es die anerkannten Regeln eben beschreiben.
Ja, klar, das ist richtig, aber Sie müssen schon dann auch, das würde ich zum Beispiel empfehlen, dass der Handwerker schon die technischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung auch drauf hat, weil es rechtlich einfach nicht so eindeutig ist, weil man könnte schon sagen, zum Beispiel, wenn man einen VBB-Vertrag abgeschlossen hat, da steht zum Beispiel in der VBB drin, der Handwerker muss auch die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhalten, wenn er was baut. Mhm. Und dann könnte ich ja schon sagen, guck mal, die Trinkwasserverordnung ist ja schon im öffentlichen Interesse, weil wir wollen ja alle sauberes Wasser trinken.
Ja.
So, und dann wäre es schon sinnvoll, wenn der Handwerker sich in der Trinkwasserverordnung wirklich gut auskennt, weil man muss auch wissen, da will ich nochmal diese Energieeinsparverordnung von vorhin aufgreifen. Da haben wir das ein gleiches Thema wie das, was ich eben besprochen habe. Und da sagt die Rechtsprechung zum Beispiel, ohne das alles zu diskutieren, die sagen, naja, Energieeinsparverordnung ist halt so eine Verordnung, die muss der Handwerker halt beachten. Ne? Mhm. So. Also es wird hier vielleicht ähnlich sein. Deswegen sollte der Handwerker das technisch schon drauf haben.
Okay, also Blick in die Trinkwasserverordnung schadet auf jeden Fall nicht, um zu wissen, naja, was steht da überhaupt drin, ja, und sich da mit vertraut zu machen. Wie ist es denn im Extremfall? Das Wasser ist jetzt verunreinigt oder es sind irgendwelche Bakterien, Keime, was weiß ich, im Wasser drin. Wer ist dann letztendlich dafür verantwortlich, da den Hahn bildlich zuzudrehen? Ist es dann der Handwerker? Ist es der Wasserversorger? Wer macht denn sowas dann?
Ja, das ist immer wieder beim Anfang. Das ist dann rechtlich der sogenannte USI, also der Inhaber oder Unternehmer einer Wasserversorgungsanlage.
Ja.
Und da war lange Zeit umstritten, wer das jetzt so sein kann und so. Aber Sie müssen sich dabei bildlich mal vor Augen halten. Bei der Trinkwasserverordnung geht es ja darum, dass man Gefahren abstellt. Also da darf der Hermannsdörfer darf jetzt nicht die giftige Soße trinken. Mhm. Und da muss man auch schnell agieren. Also da steht effektives Handeln im Vordergrund. Der Jurist sagt, das ist so polizeiliches Gefährdungshandeln. Es ist wie eine Polizei. So.
Okay.
Und da muss dann derjenige handeln, der die Gefahr am schnellsten beseitigen kann. Und das ist zum Beispiel bei einer Hotelanlage ist es halt der Hotelbetreiber. Das ist dann vielleicht auch der Hausmeister im Hotel, der weiß sofort, unten rechts im Keller ist der Wasserhahn zu, Sache erledigt. Mhm. Und das ist dann möglicherweise gar nicht der Handwerker, weil der Handwerker ist ja gar nicht vor Ort. Der ist ja irgendwo auf einer anderen Baustelle, den muss man erst anrufen. Der Handwerker könnte es vielleicht dann sein, wenn er sich gerade in der Lobby aufhält, verstehen Sie, und mit der, wie soll ich sagen, mit der netten Empfangsdame von nebenan einen Kaffee schlürft. Und dann könnte das durchaus auch der Handwerker sein. Und in die Richtung geht zum Beispiel eine Entscheidung vom Bayerischen Verwaltungsgericht, die das genauso gesagt hat. Die ist, glaube ich, aus dem Jahr 2009. Die hat diesen Begriff so ausgelegt. Also das kann man so pauschal nicht beantworten. Es ist in der Regel derjenige, der am effektivsten den schnellen Zugriff hat und den Hahn zumachen kann.
Alles klar. Jetzt soll es eine neue Trinkwasserverordnung geben. Die ist offenbar gerade in der Mache, wird gerade erstellt. Herr Hunold, abschließend, was bedeutet denn das, wenn eine neue Trinkwasserverordnung kommt? Ist da schon was bekannt, wie was da geregelt wird, was neu sein wird? Wissen Sie da was drüber?
Also was ich weiß, ist, dass im Endeffekt, da gibt es so Verschärfungen für so technische Parameter. Ich glaube Blei, Chrom und Arsen. Und man muss auch irgendwie Bleirohrleitungen ausgetauscht haben, meine ich, bis Anfang 2026. Und das sind so technische Änderungen, das machen aber eher die Sachverständigen und so Fachvereine. Also rechtlich wird sich möglicherweise aber ändern. Es gibt so eine Risikobewertung, so ein Risikomanagement für Trinkwasseranlagen. Da wird es wohl erstmalig jetzt verpflichtende Regelungen geben, dass derjenige, der so eine Trinkwasserverordnung unterhält, da auch ein gewisses Risikomanagement vorbehalten muss, also um da Gefahren besser einzugrenzen. Und es wird dann wohl auch eine Genehmigungspflicht dieses Risikomanagementsplans durch die Gesundheitsämter geben. Also ich darf mir nicht einfach einen Plan im stillen Kämmerchen selber aufstellen und kann sagen, das ist es, sondern ich muss mit dem behördlich freizeichnen lassen. Also das ist so das, was ich bisher weiß. In die Richtung wird es wohl gehen.
Okay, und die soll vermutlich im nächsten Jahr in Kraft treten? Oder gibt's da ein festes Datum schon?
Nee, ein festes Datum kenne ich noch nicht, aber es ist gerade der Austausch in den ganzen Gremien zu technischen Dingen und so. Ich tippe mal 2023 wird das irgendwann der Fall sein. Also ein genaues Datum weiß ich noch nicht.
Alles klar, dann vielen Dank bis hierhin zum Thema Trinkwasserverordnung, Herr Hunold. Vielen Dank für Ihre Zeit, für das Interview und bis zum nächsten Mal.
Ja, cool war's. Bis demnächst.
Danke, ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir wieder am Ende von Best of SHK Show. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls dem so ist, dann lasst gerne ein Abo da oder bewertet diese Folge gerne mit 5 Sternen oder empfiehlt diesen Podcast generell einfach weiter. Die SHK Show hört ihr im Handwerkerradio immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr. Klickt euch gern mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.